Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Mein lieber Kollege Dominik Böcker und ich hatten heute das Vergnügen, mit Sabine Brock zu sprechen. Sabine ist stellvertretende CTO und Leiterin des Bereichs Industry Relation bei DESI. Okay, das ist ein dickes Brett, ne, DESI? Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Thema heute hatten. Und Dominik, wir hatten ja auch schon mal mit Danny Drossmann gesprochen, der auch irgendwie so ein bisschen über das DESI gesprochen hatte. Und hast du denn jetzt verstanden, was das DESI ist und was es vielleicht auch vom CERN unterscheidet, was ja die meisten irgendwie besser kennen als das DESI?
Also zum einen ist das DESI nicht das DESI, das wird ja D-E-S-Y gesprochen. Das war eine wichtige Erkenntnis. Und zum anderen ist das DESI hier in Hamburg wesentlich kleiner als das CERN. Wesentlich kleiner bedeutet, in Hamburg war es auf einer Länge von, glaube ich, 2,3 Kilometern und das CERN war irgendwas von 27 Kilometern, also gigantische Ausmaße. Ich würde jetzt nicht erläutern wollen, wie das DESI genau funktioniert, aber ich habe schon auf jeden Fall mehr verstanden, was es ist, und vor allem habe ich verstanden, dass es nicht ein rein theoretisches Konstrukt ist, was viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen interessiert, sondern es ist tatsächlich auch ja quasi sehr stark verbunden mit der praktischen Umsetzung von Dingen. Ich sage nur Stichwort mRNA. Auf jeden Fall hat Sabine uns sehr, sehr viel und sehr, sehr interessante Fakten und News zum DESI gegeben. Und ich bin gespannt, wie euch die Folge gefällt. Oder wir sind gespannt, wie euch die Folge gefällt. Also hört mal rein und vielleicht könnt ihr nachher erklären, wie das DESI dann tatsächlich funktioniert.
Viel Spaß.
Liebe Sabine, bevor wir gleich in die Welt der Teilchenbeschleuniger, dem stärksten Röntgenlicht und schwarzen Löchern einsteigen, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörerinnen einmal vor.
Ja, also erstmal freue ich mich sehr, hier zu sein und auch die Chance zu bekommen, ein bisschen über das DESI zu berichten. Mein Name ist Sabine Brock. Ich bin stellvertretende CTO und Leiterin des Industry Relation Office am DESI. Ich bezeichne mich immer als Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Versuche also, die Wirtschaft zum DESI zu bringen, aber auch das, was wir am DESI machen, in die Wirtschaft hineinzutragen. Insbesondere eben auch in der Möglichkeit, diese enorme Potenziale an Anwendungen, die wir am DESI haben, entwickeln, zukünftig auch zum Wohle der Gesellschaft und zum Wohle auch unserer insbesondere Hightech-Industrie eben zum Einsatz zu bringen. Vor meiner Zeit am DESI, wo ich jetzt tatsächlich schon seit 8 Jahren bin, habe ich sehr lange in der Industrie gearbeitet, in einem ganz anderen Feld. Ich habe tatsächlich komplexe Software zum Einsatz gebracht, Software für Medienverlage, für ein auch Hamburger Softwareunternehmen. Und davor war ich mal Wissenschaftlerin. Also ich habe meinen Background tatsächlich als Biologin, und zwar als Meeresbiologin, habe also in Kiel an dem berühmten Geomar-Institut promoviert, habe dann in Rostock am Institut für Ostseeforschung gearbeitet und habe dann nach meiner wissenschaftlichen Karriere den Entschluss gefasst, eben aus der Wissenschaft auszusteigen und eben mal tatsächlich Geld zu verdienen.
Sehr gut, du kennst also wirklich beide Seiten. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, das, was wir am DESI machen, genau darauf möchte ich gerne einhaken, weil bevor du uns erzählst, was du denn da am DESI machst und wieso du eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bist, müssen wir natürlich erstmal ansatzweise verstehen, was das DESI eigentlich ist und was das kann. Wir haben ja eben schon, oder wir kennen das ja auch, Sabine, immer wenn wir mal so im privaten Umfeld unterwegs sind, dass die Leute sagen, DESI, was ist das? Und dann sagt man gerne, ja, so wie das CERN, aber in Hamburg. Und trotzdem wissen die Leute natürlich gar nicht, was sie eigentlich macht. Darum erklär mir, als sei ich 5. Du hast eben schon gesagt, deine Physiker werden nicht zufrieden sein, aber wir wollen ja so sagen wir mal, unsere ZuhörerInnen so ein bisschen die Allgemeinheit hier in Hamburg mal zu dem Thema abholen.
Ganz vereinfacht gesagt ist das deutsche Elektronen-Synchrotron. Daraus ist der Name Daisy entstanden. Es ist also nicht Daisy, das Butterblümchen, sondern es ist Daisy, das deutsche Elektronen-Synchrotron. Ist im Endeffekt ein riesiges Mikroskop, mit dem ich die Möglichkeit habe, vom ganz Großen in das ganz, ganz, ganz Kleine zu schauen. Und um das zu tun, erzeugen wir einen brillanten, hellen, energiereichen Röntgenstrahl. Und um den zu erzeugen, brauchen wir das Synchrotron. Synchrotron ist eigentlich nur, was heißt irgendwas mit im Kreis beschleunigen oder so ähnlich. Ich bin im Griechischen nicht gut. Aber ein Synchrotron, und das ist diese Hauptinfrastruktur, für das DESY auch bekannt ist, ist ein Beschleunigerring. Und das ist auch das, was wir am CERN haben. Auch am CERN haben wir einen Beschleunigerring, der aber nochmal 10-mal so groß ist wie der bei uns in Hamburg. Unsere hat einen Umfang von 2,3 Kilometer. Und der am CERN, dort ist es das Large Hadron Collider, heißt der. Der hat den Umfang von, ich meine, 27 Kilometern. Der ist also nochmal deutlich größer.
Ja, krass.
In beiden beschleunigen wir Elektronen. Am CERN beschleunigen wir Teilchen in die eine und in die andere Richtung und lassen sie kollidieren. Und das genau machen wir am DESY nicht. Wir erzeugen, also wir beschleunigen Elektronen in diesem Ring bis ungefähr Lichtgeschwindigkeit, knapp Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, die werden sehr, sehr, sehr schnell im Kreis gewirbelt und mit großen Magneten auch auf dieser Kreisbahn gehalten, damit sie immer weiter im Kreis fliegen. Und dann an einem bestimmten Teil des Beschleunigerrings leiten wir die über Magnete. Da sind dann große Magnete, die sind immer so plus, minus, plus, minus, plus, minus hintereinander geschaltet. Da fliegen diese Elektronen rüber und dabei fangen sie so an zu schlingern. Und durch diesen Schlingerprozess, da ist jetzt ganz viel Physik dahinter, die ich jetzt nicht erklären kann, senden diese Elektronen Lichtteilchen aus. Und Lichtteilchen, sogenannte Photonen. Und Lichtteilchen haben keine Masse. Und wenn etwas nichts wiegt, dann hat auch ein Magnet keine Chance, das weiter in der Kreisbahn zu halten, weil nur was Masse hat, kann von einem Magneten beeinflusst werden, sagen wir mal so. Und diese Lichtteilchen fliegen einfach geradeaus. Und dann bündeln wir diese Lichtteilchen mit verschiedensten Apparaturen zu einem Strahl. Und das ist genau dieser Röntgenstrahl, mit dem wir unsere Untersuchungen durchführen. Dieser Röntgenstrahl ist von der Theorie vergleichbar mit dem Röntgengerät beim Arzt, nur Potenzen stärker und sehr, sehr fein. Also der Röntgenstrahl, den wir nachher tatsächlich auf unsere Untersuchungsobjekte richten, hat einen Durchmesser von einem Hundertstel eines menschlichen Haares. Also extrem fein. Und diesen Röntgenstrahl, den benutzen wir jetzt, um Dinge zu untersuchen und um Vorgänge auf den Grund zu gehen. Und das reicht von, wir schauen uns an, wie sich Materialien verhalten, also zum Beispiel neue Materialien, die wir zum Beispiel für die Autoindustrie brauchen, um möglichst leichte Autos herzustellen, weil insbesondere bei der Elektromobilität, weil die Batterie schon so schwer ist, muss der Rest des Autos möglichst leicht sein. Und diese neuen Legierungen werden bei uns untersucht, wo Schwachstellen entstehen, und da können wir mit diesem Röntgenstrahl wirklich sehen, wie sich die Metallgitter in den einzelnen Molekülen und Atomen sich verändern, dadurch, dass sich zum Beispiel etwas bewegt. Wahnsinn. Oder wir können uns Proteine ansehen. Wir können sehen, wie verändert sich die Struktur eines Proteins, also eines Eiweißmoleküls, wenn ein bestimmter Wirkstoff andockt. Ein Beispiel dafür, wo das dann direkt Anwendung findet, war zu Beginn der Corona-Pandemie, hat BioNTech bei uns jetzt nicht den Impfstoff untersucht. Das war schon klar, dass diese mRNA wirklich das beste Mittel sein wird. Aber wenn man diese mRNA einfach, ich sag mal, nackig jemanden injizieren würde, dann ist die in Bruchteil einer Sekunde in ihre Bestandteile zerlegt und wirkungslos. Das heißt also, man musste sehen, wie packe ich die ein, diese mRNA, um die über die Spritze an den Ort des Geschehens bei uns im Körper zu bringen. Und dieses Einpacken, das hat BioNTech bei uns untersucht. Das heißt, wie verhalten sich bestimmte Stoffe, die man als Einpackmaterial, das sind sogenannte Nanolipide, egal, wie verhalten die sich, wenn sie unter bestimmten Bedingungen eben im Körper transportiert werden?
Und ist dann so ein konkretes Beispiel, also BioNTech, Unternehmen, dann machen die da so eine Messung in eurem Röntgenstrahl, ist dann so etwas, was du dann da quasi, ich sag mal, eintütest? Oder kommen die dann auf dich zu? Oder wäre das idealerweise so? Also ich habe ja noch mal so ein anderes Beispiel gehört. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass zum Beispiel Beiersdorf auch mal geschaut hat, ob das Q10 in der Nivea-Creme, wie sich da so das so verteilt und ob das dann optimal war. Also nochmal so ein ganz haptisches Beispiel, mit dem vielleicht viele was anfangen können. Ist das so ein konkretes Beispiel jetzt schon für deine Arbeit?
Grundsätzlich ja, wobei genau diese beiden Beispiele tatsächlich etwas anders gelaufen sind. Also das BioNTech-Beispiel, die kamen mit der Universität Mainz und sind jetzt nicht über unseren Innovations- und Technologietransfer-Eingang gekommen. Aber ansonsten ist es genau läuft es genauso. Also die Industrie kommt mit Fragestellungen auf uns zu und wir entwickeln dann zusammen mit unseren Wissenschaftlern ein Lösungskonzept für diese Fragestellung, beziehungsweise erstmal können wir ihnen denn überhaupt helfen? Besteht eine Möglichkeit, dass wir diese Fragestellung bei uns beantworten können und macht es Sinn, damit an Synchrotron zu gehen? Manchmal ist es auch so, dass wir sagen, geht an eine normale Laborquelle, also zum Beispiel an ein Elektronenmikroskop oder an andere Laborquellen, um eure Fragestellung zu beantworten. Dazu ist das Synchrotron etwas zu, sagen wir mal, zu groß.
Und ihr habt da ja auch noch so einen Laser rumstehen, ne? Also ich meine jetzt nicht den großen, der in Schleswig-Holstein rauskommt, ich meine so den kleineren. Ist das dann auch in deiner Zuständigkeit, wo man dann sagt, da kann man auch nochmal mit so einem Laser was machen? Oder?
Also das Besondere an diesem Synchrotron, hatte ich ja gesagt, ist dieser Röntgenstrahl, der hat eine ganz bestimmte physikalische Eigenschaften. Und ein Laser hat etwas andere physikalische Eigenschaften. Das heißt also, bestimmte Prozesse kann man besser an einem Laser untersuchen, andere Prozesse besser an einem Synchrotron. Also wenn es zum Beispiel darum geht, sehr schnell aufgelöste Abläufe zeitlich aufzulösen. Das heißt also zum Beispiel, wie sich ein Molekül tatsächlich verändert in seiner Struktur, wenn ein Wirkstoff drankommt. Also das ist bei der Entwicklung neuer Medikamente enorm wichtig. Dann bin ich gegebenenfalls an einem Laser besser aufgehoben. Und auf dem Campus haben wir den sogenannten Flash-Laser, Flash 1 und 2. Die sind im Gegensatz zum European XFEL etwas kleiner. An denen wurde auch in der Entwicklung des European XFEL die Technologie geprüft und überprüft und auch validiert. Und die sind nach wie vor im Einsatz und sind auch in meiner Zuständigkeit, also in der, wenn ein Unternehmen kommt und an Flash messen möchte, dann tüten wir das ein bei ITT. Aber nicht bei mir im Bereich, im Industry Relations, sondern im Business Development Office, die aber auch unter das Dach des Innovations- und Technologietransfers gehören.
Wow. Dominik, hast du es verstanden?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, am Anfang klang das für mich wirklich nach Dingen, die ich aus Science-Fiction-Filmen kannte. Also sehr nach 2200 noch irgendwas. Aber ich finde es sehr, sehr cool, wie du es dann auch runtergebrochen hast und erklärt hast, dass wir mit diesem mRNA-Impfstoff, dass es dann auch bei euch war und das dann sehr, sehr praktisch uns sozusagen auch erläutert hast, was dieses Riesending, ich wollte gerade schon fragen, wie groß der Umfang ist, also du sagst es von groß bis klein, aber ich finde, das ist von sehr, sehr groß bis sehr, sehr klein alles dabei. Jetzt ist natürlich, wie du schon sagst, ein sehr, sehr wissenschaftliches Thema und natürlich finden das, glaube ich, WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt einfach großartig, dieses ganze Projekt. Ich frage mich nur, was zum Beispiel haben denn auch die Hamburger und Hamburgerinnen direkt davon? Also warum ist es so großartig, ein DESI oder auch ein European XFEL hier in der Stadt zu haben?
Also zum einen ist es einzigartig. Also so etwas wie das DESI an sich, aber sagen wir ja mal unser großes Synchrotron, In der Größe und in der Brillanz ist es eins der brillantesten der Welt. Und wenn wir irgendwann das Upgrade auf Petra 4 machen, wird es das brillanteste der Welt sein.
Was bedeutet das?
Wir haben im Moment ein unsere Lichtquelle ist ein Synchrotron der dritten Generation. Das hat mit physikalischen Parametern zu tun. Und wir planen im Moment, dieses Quelle der dritten Generation auf eine Quelle der vierten Generation zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und das ist ein sehr großes Infrastrukturprojekt, was schon sehr lange angestartet ist, Konzepte dafür zu entwickeln. Und der eigentliche Bau wird wahrscheinlich so 2028 starten. Und das ist auch ein Punkt, was wichtig ist, auch für das Hamburger Ökosystem, weil dort wird ein riesiges neues Hightech-Gerät entstehen, wofür wir eben auch die Kompetenz von innovativen Unternehmen aus dem Hamburger oder beziehungsweise sagen wir mal aus dem gesamten Bereich, aus der Metropolregion bevorzugt natürlich, aber auch natürlich aus ganz Deutschland und auch aus Europa brauchen. Das ist das eine. Das heißt also, am DESI wird die technologische Kompetenz von Unternehmen benötigt, um die Infrastrukturen zu entwickeln und zu bauen, die wir vorhaben. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir Technologien entwickeln, mit denen wir auf die Unternehmen zugehen, um gegebenenfalls über diese Unternehmen diese Technologien auch in die Anwendung zu bringen. Da haben wir ganz klar auch ein Ökosystem von Unternehmen, von richtiges Industrienetzwerk rund um das DESI. Rundum heißt also wirklich im Hamburger Raum, aber natürlich auch darüber hinaus. Wir arbeiten auch viel mit den großen Hightech-Unternehmen natürlich in Deutschland zusammen. Klar. Was wir natürlich auch sind, am DESI arbeiten um und bei 3000 Menschen aus, ich glaube, 60 Nationen. Und jedes Jahr kommen zu diesen 3000 Menschen, die dort arbeiten, nochmal mindestens die gleiche Anzahl an Gastwissenschaftler aus der ganzen Welt, die zu uns kommen und unsere Infrastrukturen für ihre Experimente nutzen.
Unfassbar.
Und das bedeutet, dass zum einen wir Menschen nach Hamburg holen, Talente nach Hamburg holen, die gegebenenfalls sich dann auch entscheiden, sich dafür entscheiden, hier zu bleiben. Und andererseits natürlich einfach dieses Hamburger Tor zur Welt, diese Weltoffenheit und wir nehmen irgendwie alle Menschen aus der ganzen Welt in den Arm, das können wir dort eben wirklich ganz konkret zeigen und das leben wir dort auch. Und das ist wichtig, denke ich, auch für die Zukunft der Stadt Hamburg.
Absolut.
Es gibt jetzt noch 20 andere Gründe, also mal von der Science City abgesehen, wo wirklich etwas entsteht, was es nirgends sonst auf der Welt gibt. Ein Stadtteil, ein wissensbasierter Stadtteil, im Grunde genommen mitten in Hamburg, wo Leben, Lernen, Forschen, Gründen, alles zusammen in eine Richtung geht.
Mhm. Du hast es ja genau auch schon gesagt, dieses Stichpunkt Science City Hamburg. Da sind wir ja auch alle mit ganz vielen Akteuren gerade dabei, das tatsächlich auch erstmal in der Stadt bekannter zu machen. Auf der Website heißt es ja so schön Wissenschaftsstadt. Das ist dann das wieder so ein Wortspiel, über das man streiten kann. Aber Tatsache ist ja, du hast es gerade schon gesagt, dass hier wirklich ein neuer Stadtteil entsteht. Und zwar erstmalig mit der Wissenschaft und eben insbesondere dem DESI als Nukleus. Das heißt, da konzentriert sich alles rund um diese einmalige Forschungsanlage, alles, was eben auch dazugehört mit der Universität Hamburg, mit den verschiedenen Max-Planck-Institut, also so viele andere wissenschaftliche Einrichtungen auch. Das ist ja wirklich eine sehr spannende Entwicklung. Und ich glaube, darauf können sich auch wirklich die Hamburger und Hamburgerinnen freuen und auch jetzt ja schon sehr viel sehen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist tatsächlich einmalig. Du bist ja weltweit auch viel unterwegs. Neulich hatte ich dich mal angeschrieben, da saß du auch irgendwo am anderen Ende der Welt gerade auf einer Konferenz und dann geantwortet. Und dann sagst du, okay, Sabine ist wieder on Tour. Kannst du das dann nochmal für uns so einordnen? Ist es tatsächlich einzigartig, weil man ja dann hier und da auch so wieder so die Referenz hört, ja, das wird so wie Cambridge oder Oxford oder wie auch immer. Es ist tatsächlich doch aber einmalig.
Also natürlich gibt es in Cambridge, in Oxford oder auch näher dran in Lund solche Innovationsstandorte. Aber diese Vielfältigkeit, die wir in der Science City jetzt haben und wohin wir uns entwickeln, die ist einzigartig. Also wir haben ja heute schon auf dem Campus, du hattest es schon genannt, neben uns, also als DESI, wir haben eine Außenstelle des EMBL bei uns, wo damals auch die Messungen mit BioNTech stattgefunden haben, bei uns am Synchrotron, aber eben über das EMBL, das ist das European Microbiology Lab. Die sitzen, großes europäische Infrastruktur, die sitzen in der Hauptstelle in Heidelberg und haben bei uns aber eine Außenstelle und betreiben dort auch drei unserer sogenannten Beamlines, also diese Strahlenausgänge, wo wir den Röntgenstrahl erzeugen. Wir haben das Max-Planck-Institut mit auf dem Platz für Struktur der Materie, Dynamik und Struktur der Materie, glaube ich, heißt es. Wir haben einige interdisziplinäre Zentren jetzt schon auf dem Platz, wie das CSSB, also das Center for Systems Structure Biology, wo dann 9 Wissenschaftsorganisationen zusammen an einem Thema arbeiten. Wir haben das Center for, also unser sogenanntes Nanolab bei uns auf dem Campus, wo also auch wieder die Uni Kiel, das Hereon-Institut und DESI gemeinsam an eben Themen arbeiten aus dem Nanotechnologiebereich. Da kann ich jetzt noch einige mehr nennen. Also wie gesagt, habe ich gerade schon genannt, Hereon, also ein zweites Helmholtz-Institut, betreibt bei uns auch eine Außenstelle. Das heißt, wir haben jetzt schon ein unglaublich differenziertes und großes Ökosystem, was wir auf dem Campus haben, was wiederum bedeutet, dass wir auch eine ganze Reihe an Startups haben, die daraus entstehen, sowohl mit DESI-Technologien als Spin-offs, aber auch aus den von den anderen Partnern, also zum Beispiel von Max Planck betreuen wir ein Startup, und auch aus den anderen Bereichen entstehen Startups, die bei uns bleiben, auch wollen, weil sie die Nähe zu diesem Forschungscampus brauchen. Aber wir es bedeutet auch, dass wir Startups von außen haben, die zu uns kommen, also die sich bei uns ansiedeln, weil sie A, sehen, was sich hier in der Science City bewegt in den nächsten Jahren und schon jetzt losgeht, aber auch, was wir heute schon an einem Startup-Ökosystem auf dem Campus haben. Da hatte ja Danny in einer der letzten Sendungen auch schon eine ganze Menge darüber erzählt.
Ja, genau. Also das ist auch nochmal ein kleiner Werbeblock für Hamburg Invest.
Ja, auf jeden Fall.
Den Tech Hub im Innovationspark Altona gebaut, und der wird jetzt ja auch eben von den Startup Labs Hamburg, die ja auch die Startup Labs und das Innovation Village da bei euch auf und am Campus betreuen, wird es betrieben. Und da finde ich eben auch eine ganz tolle Entwicklung, ne, wo du ja auch sagst, du bist da auch so eine Brückenbauerin, und genau das passiert ja jetzt auch insbesondere dadurch, dass es deinen Bereich gibt am DESI, dass wir eben nicht mehr ausschließlich diese wissenschaftliche Seite haben, sondern zunehmend auch dieser Transfer stattfindet und wir wirklich super spannende Startups da jetzt haben, die auch wirklich an bahnbrechenden neuen Produkten forschen und sie da in die Anwendung bringen. Das ist absolut begeisternd. Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass wir da jetzt auch diesen Raum dann anbieten können für solche Startups, ne?
Ja. Absolut. Also es ist tatsächlich so ein, also die Science City und die Entstehung auch schon dahin, dieser Weg dahin ist wirklich ein absoluter Motor für gesellschaftliche Entwicklungen, die eben in Hamburg absolut am richtigen Platz sind.
Ja, und wenn nicht direkt, dann indirekt, also dass es überhaupt so einen Stadtteil gibt, dass es so alles entwickelt wird und die Stadt auch hinter so einem Projekt steht, zeigt ja auch dann für Unternehmen und für Startups von außerhalb, wie also innovativ der Standort ist und wie viel dann auch hier vor Ort passiert.
Also das ist wirklich großartig, auch wie die Stadt Hamburg dahinter steht. Also wir haben häufig auch, pflegen wir einen sehr, sehr guten Kontakt auch zu Hamburg und auch zur Politik in Hamburg. Und ich meine, Katharina Fegebank kann im Grunde genommen schon fast eine Führung bei uns machen. Die kennt sich inzwischen sehr, sehr gut aus. Aber eben natürlich auch Herr Tschentscher, dadurch, dass er selber ja Mediziner ist oder naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, hat dafür natürlich wirklich ein großartiges Verständnis, was wir dort vorantreiben.
Und ihr treibt ja nicht nur dort was voran, so als in Eigeninitiative, sondern ihr seid ja auch Teil der Helmholtz-Gesellschaft und schaut, wie es der Name von unserem Podcast ja auch ist, sehr gerne und sehr oft über den eigenen Tellerrand und habt jetzt zusammen mit anderen Gesellschaften die Innovationsplattform HiActs. Oder habt ihr euch da zusammengeschlossen? Kannst du uns kurz mal erklären, unseren Zuhörerinnen, was das genau ist?
Genau, HiEx steht für Helmholtz Innovationsplattform for Accelerator-Based Technologies and Solutions.
Ganz eingängiger Name.
Vereinfacht eine Plattform für beschleunigerbasierte Technologien. Und das ist von der Helmholtz-Gemeinschaft eine geförderte Plattform. Das war in einem Auswahlverfahren und einem Wettbewerb haben wir uns mit zwei anderen Plattformen, also drei Plattformen in Deutschland werden gefördert. Eine davon ist HiEx und da haben wir uns zusammengetan mit vier anderen Helmholtz-Zentrum. Einmal mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden. Dann mit dem Helmholtz-Zentrum Hereon, die ja auch bei uns auf dem Campus sitzen. Dann mit dem GSI in Darmstadt und dem Helmholtz-Zentrum Berlin in Berlin. Alle verbindet, dass sie in unterschiedlicher Größe und Ausprägung Beschleunigeranlagen betreiben. Und das große Ziel dieser Plattform ist, diese Beschleunigeranlagen zum Wohle auch der Entwicklung der deutschen Industrie und der deutschen Hightech-Resilienz auch in die Anwendung zu bringen. So. Das heißt also, um diese Plattform herum sind wir dabei und sind auch da sehr erfolgreich, ein Industrienetzwerk aufzubauen. Das sind inzwischen, glaube ich, 60 Unternehmen, die dort auch schon Teil dieses Netzwerkes sind. Und für die, das ist ja mal das Wichtige, was haben die davon? Zum einen haben sie über einen Eingang den Zugang zu 5 Helmholtz-Zentren und dort zu den technologischen Infrastrukturen, aber natürlich auch zu den Experten. Das ist das eine. Zum anderen haben sie einen sehr, sagen wir mal, niedrigschwelligen Zugang zu den Technologien, die an den Zentren entwickelt werden. Das heißt, so ein bisschen dieses, sie können den Wissenschaftler bei der Entwicklung der Technologien über die Schulter gucken und zum einen sehr früh erkennen, was mag das für meine Branche in 10, 15 Jahren bedeuten? Wohin geht die Entwicklung? Was wird möglich sein? Andererseits aber auch auf dem Weg dorthin schon Verwertungspotenziale zu erkennen. Also wenn ein neuer Laser zum Beispiel entwickelt wird, zu sehen, Mensch, ich muss jetzt gar nicht 20 Jahre warten, bis das Gesamtsystem sozusagen verwertbar ist, sondern schon auf dem Weg gibt es Dinge, die jetzt ganz konkret auch für mich, für mein Unternehmen interessant sind. Und das ist ganz wunderbar zu sehen, wenn wir Netzwerktreffen machen, die Interaktion auch der Unternehmen untereinander. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also da sind so Unternehmen wie Trumpf dabei, einer der Weltmarktführer für Laserentwicklung. Da sind Unternehmen wie Siemens Healthineers dabei. Da sind Unternehmen wie Nexperia dabei. Da sind ganz, ganz unterschiedliche große Unternehmen, aber auch eine ganze Reihe an Startups, auch aus dem Hamburger Ökosystem. Und wir haben auch Fraunhofer-Institute dabei, die halt dann so eine Dynamik entwickeln in dem Gespräch und in dem Austausch miteinander. Und das ist ganz, ganz toll und wunderbar zu sehen.
Also die Begeisterung kommt auf jeden Fall an, Sabine. Also das merkt man das Ganze. Ja, hört sich auch toll an. Das ist gerade ja immer dieses Thema Kooperation und alleine wird man es nicht schaffen. Und dass ihr das dann so umsetzt, natürlich absolut beeindruckend. Jetzt haben wir ja schon gehört, es tut sich unglaublich viel, jetzt auch gerade rund ums DESI, auch eher als wissenschaftliche Plattform. Aber wenn du dir jetzt noch etwas für die Entwicklung in Hamburg wünschen könntest, so jetzt mal ganz bewusst offen gefragt, was wäre das? Gibt es da etwas, wo du sagst, Mensch, das wäre nochmal toll?
Also ich würde mir wünschen, jetzt und für die Zukunft, dass Hamburg vielleicht sogar noch mutiger in Wissenschaft und Innovation investiert. Auch in die Unterstützung von Startups, in mögliche Venture Capital Ideen, wie auch immer. Aber dass wir eine bessere Möglichkeit noch haben, in Hamburg Startups ein gutes Umfeld zu bieten. Dann ist es ganz wichtig für mich, dass wir weiter, und da brauchen wir und haben wir aber auch die Unterstützung von Hamburg, dass wir den Austausch zwischen der Wissenschaft und Gesellschaft weiter fördern. Also wir müssen immer darauf aufpassen, dass Wissenschaft nicht in einer Blase existiert, sondern eben wirklich über den Tellerrand schwappt. Und das ist insbesondere in Hamburg wichtig, weil mir passiert es immer noch, dass ich irgendwo in Hamburg in ein Restaurant gehe oder wie auch immer und dann kommt es zu mir, ja, wo arbeitest du denn? Ja, am DESI. Was ist das denn? Das ist ein großes Forschungszentrum in Hamburg. Ach, habe ich noch nie gehört. Das geht natürlich gar nicht. Wir haben natürlich, wir tun eine ganze Menge und wir hatten jetzt dieses Jahr auch wieder nach einer längeren Pause den Tag der offenen Tür im Rahmen der Science City Days dieses Jahr. Und dann sieht man es auch, die Begeisterung der Hamburger für das DESY. Also da kommen über 20.000 Menschen auf das Gelände und laufen mit strahlenden Augen dadurch, weil es ist großartig zu sehen. Und ich kann wirklich nur jeden auffordern, wenn wir so einen Tag der offenen Tür machen, das wirklich auch zu nutzen. Genau. Also ich denke mal, dass Hamburg auch durch die Entstehung der Science City wirklich ein ganz großartige Chancen hat. Und wir sind immer so zurückhaltend, so Norddeutsch und so, ja, die anderen, ja, wir machen da so ein bisschen was. Wir sind wirklich großartig und wir sind ganz toll. Und wir stehen mit nichts hinter so einem Standort wie in München oder so hinterher. Ganz im Gegenteil.
Ja, das ist halt unser Naturell, würde ich mal sagen. Das haben wir auch nicht das erste Mal jetzt gehört, sondern das hören wir eigentlich regelmäßig auch hier im Podcast, dass man eigentlich auch mal mit den Dingen, die man hat, trumpfen kann und nicht immer nur, ja, wir machen das schon, aber muss ja nicht jeder wissen.
Es ist halt so ein bisschen norddeutsch, wie du schon sagst, ne?
Was wir aber unbedingt wissen wollen, und deswegen kommen wir leider auch schon zu unserer Abschlussfrage, nämlich, ist, wie du es schaffst, deinen Blick über den Tellerrand für dich zu behalten. Ich meine, du arbeitest und, wie wir dich jetzt kennengelernt haben, lebst du diesen Blick über den Tellerrand. Aber wie schaffst du es, den zu behalten? Was bedeutet der Blick über den Tellerrand für dich?
Also für mich bedeutet es in erster Linie, neugierig zu bleiben und offen für neue Dinge zu sein. Und natürlich hat mein Background als Meeresbiologin, und jetzt habe ich in einem Institut, wo physikalische Grundlagenforschung gemacht wird, und zwischendurch war ich in der Industrie, sicherlich eine Grundlage gelegt, auch weiterhin diese Neugierde zu behalten, auf jeden Fall. Und auch über Disziplinen hinweg zu denken. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wirklich Innovationen oft genau an diesen Grenzflächen existieren. Also im Moment ist bei uns ein BMBF-gefördertes Projekt, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Mist, wo wir genau Physiker mit Künstlern und Musikern, oder sind ja Künstler, zusammenbringen und dort gemeinsame Veranstaltungen machen, um genau diese Grenzflächen auch zu nutzen. Und das ist für mich so gelebtes auch über den Tellerrand schauen und gelebtes Horizonte zu entwickeln, auch global die Horizonte zu erweitern, aber immer mit dem Fokus, was kann ich hier und jetzt auch wirklich dafür tun und verändern.
Sehr schön. Also wenn du uns nachher nochmal sagst, wie das Projekt heißt, können wir das dann auch in die Shownotes packen. Und das ist schon super, super spannend. Da gab es ja auch von der Kreativgesellschaft hier in Hamburg zusammen mit dem DESY ein Projekt, wo man eben Kreative und eure Wissenschaftler zusammen, gesteckt hat, die dann gemeinsam an einer Lösung gearbeitet haben. Und
Transferwelten.
Das
Projekt heißt Transferwelten.
Ja, das passt ja auch. Gut. Sabine, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für deine vor allen Dingen sehr gute Erklärung, was das DESY eigentlich ist und macht. Und Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir freuen uns auf alles, was da jetzt kommt in Bahrenfeld.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, das so ein bisschen darüber zu erzählen. Und ich freue mich auch auf die Zukunft und auf das, was kommt.
Prima. Vielen lieben Dank, Sabine. Ja. Vielen lieben Dank, Nina. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Tschüss. Danke. Tschüss.